Folge 1. Der Beginn der zweiten Geschichte. Kriegsende und Entnazifizierung in Erlangen. Ein Text von Christine Leuteritz und Sophie Schmidt.
Die Lösung des Nazi-Problems, das vom Problem Deutschland nicht getrennt werden kann, ist von großer Wichtigkeit, denn die getroffenen Entscheidungen werden bis zu einem gewissen Grad Einfluss auf das Schicksal unserer Welt haben.
So schrieb der NS-kritische Schriftsteller Rudolf Schneider-Schelde im Jahr 1946 über das Thema der Entnazifizierung. Bereits während des Zweiten Weltkriegs war in den Kriegskonferenzen der Alliierten der Begriff der Entnazifizierung erstmals gefallen. Die späteren Siegermächte Großbritannien, Frankreich, die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten von Amerika legten 5 Stichworte für den Umgang mit Deutschland nach Kriegsende fest: Demilitarisierung, Demontage, Dezentralisierung, Demokratisierung und Denazifizierung, heute bekannt als die sogenannten 5Ds. Die Umsetzung dieser gemeinsam erarbeiteten Konzepte blieb den Militärregierungen der einzelnen Besatzungszonen selbst überlassen und war daher sehr verschieden. Bayern fiel nach Kriegsende unter amerikanische Besatzung. In der Stadt Erlangen wurde die Ankunft der amerikanischen Armee am 16. April 1945 sehr unterschiedlich wahrgenommen. Dorothea Rettig, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Stadtarchivs Erlangen, erklärt dazu:
Man muss sich das so vorstellen, es gab im April 1945 eigentlich keinen Tag mehr, der ohne Fliegeralarm ablief. Das heißt, im Prinzip war es die Bevölkerung gewohnt, dass Alarm war, aber nur ein Teil der Bevölkerung direkt am 15., 16. April hatte sich in die Burgbergkeller geflüchtet. Ein anderer Teil der Bevölkerung blieb aber in den Wohnhäusern, weil man natürlich Angst hatte, dass sobald die Armee in Erlangen ankommt, Plünderungen passierten und man wollte natürlich seinen Besitz schützen.
Zu den Ereignissen schrieb die Tochter eines evangelischen Pfarrers in ihr Tagebuch:
Abschied vom Garten genommen. Um 2 Uhr gehen wir in den Keller und warten auf unser Schicksal. Aufklärer brummen über uns und Artillerieschüsse krachten. Dann kommt MG-Feuer immer näher. Um 3 Uhr hört man plötzlich englische Laute auf der Straße, dann vor der Kellertür. Überall in den Straßen amerikanische Autos und Soldaten. Nun kann man die Sachen aus dem Keller holen und in die Schubladen räumen. Wie unbeschreiblich herrlich. Auch das Bett wandert wieder hinauf.
Dass die Ankunft auch anders wahrgenommen wurde, ergänzt Frau Rettig.
Man kann sich vielleicht vorstellen, dass die Wahrnehmung der Bevölkerung geteilt war. Natürlich haben viele die Amerikaner als Befreier betrachtet. In erster Linie natürlich die Kriegsgefangenen, die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die hier in Erlangen waren. Aber auch nicht jeder nahm das mit Begeisterung auf.
So stellte beispielsweise ein Erlanger Dozent und ehemaliger Berufsoffizier den Tag des Einmarschs wie folgt dar.
Aus. Der Augenblick war tief erschütternd. Die Wucht der Ereignisse bricht über einem zusammen. Ich hatte nur den einen Gedanken, nach Hause zu kommen, ehe die Amerikaner dort seien. Nur wenigstens die Brücke noch erreichen. Endlich durchs Gartentor in den Garten, Eva in der Küche. Hier packte mich die ganze Schwere des Vorgangs und ich konnte einen Weinanfall nicht zurückhalten. Nicht um mich und um uns, sondern um das arme Vaterland.
Ein anderer Dozent schilderte den Tag folgendermaßen.
Aber im Wesentlichen stand Erlangen unversehrt. Vor dem Schloss der Universität standen 2 Amerikaner mit dem Gewehr überm Arm. Ich fragte sie, ob ich hineingehen könnte, ich hätte drin was zu tun und sie ließen mich ohne weiteres hinein. In der Villa uns gegenüber war die Proklamation Eisenhowers angeschlagen. Damit war das 1000-jährige Reich in Erlangen zu Ende.
Der 16. April ist ja noch nicht das Kriegsende. Das heißt, die Amerikaner waren zwar hier und für Erlangen war der 16. April auch faktisch das Kriegsende, aber man hörte im Hintergrund immer noch den Beschuss von Nürnberg und es dauerte natürlich noch ungefähr 4 Wochen, bis tatsächlich dann im gesamten Land der Krieg zu Ende war.
So Dorothea Rettig weiter. Mit dem Ende des Kriegs stand der Beginn der Entnazifizierung bevor, mit der sich diese Podcast-Folge beschäftigt. Damit wollen wir eine Einführung in das Thema der zweiten Geschichte der nationalsozialistischen Medizinverbrechen in Erlangen geben. Die ersten Entnazifizierungsmaßnahmen nach Kriegsende wurden im Auftrag der amerikanischen Militärregierung ausgeführt. Sie betrafen vor allem die Beamtenschaft und somit die Führungsebene von Städte- und Gemeindeverwaltungen sowie der Universität. Grund dafür war, dass die amerikanische Militärregierung im System des Berufsbeamtentums einen Teil des nationalsozialistischen Herrschaftsapparates verkörpert sah, so der Historiker Wolfgang Benz. In ganz Bayern kam es hierbei zur Erteilung von Berufsverboten und zu über 115.000 Festnahmen. Das entspricht in etwa der Hälfte der Bevölkerung Nürnbergs gegen Ende 1945. Diese Massenentlassungen gründeten auf der Vorstellung einer Kollektivschuld des deutschen Volkes, also auf der Vorstellung, dass sich prinzipiell alle Deutschen durch die Unterstützung oder Duldung des Nationalsozialismus schuldig gemacht hatten. Entlassen wurde de facto, wer mehr als nur nomineller Parteigenosse war. Infolgedessen kam es zu einem Fachkräftemangel in leitenden Positionen. In Erlangen wurden zum Beispiel 13.000 Personen als politisch belastet eingestuft. Nicht alle Entlassungen waren aber von Dauer, wie Dorothea Rettich erklärt.
In der Stadtverwaltung sind 133 Personen entlassen worden. Die Stadtverwaltung hatte zu der Zeit ungefähr 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etliche von denen sind dann aber wieder eingestellt worden. Also sind nicht alle auf Dauer entlassen worden.
Lediglich Personen mit gewöhnlicher Arbeit waren offiziell von den Entlassungen ausgenommen. Das Arbeitsamt Nürnberg definierte das damals als eine
Tätigkeit in untergeordneter Stellung und ohne jeden Einfluss auf andere Arbeitnehmer.
Bald kam jedoch Kritik durch die amerikanische Verwaltung an der ersten, wenig sorgfältigen Entnazifizierungsmaßnahme auf. Nicht einmal 10% der Beschäftigten Erlangens waren tatsächlich von den Maßnahmen betroffen gewesen. Mithilfe von weißen Listen ermittelte die amerikanische Besatzungsbehörde unterdessen politisch unbedenkliche Deutsche, um die Verwaltung der Stadt neu zu besetzen. In diese Gruppe wurde aufgenommen, wer durch einen 131 Fragen umfassenden Fragebogen seine Distanz zum Nationalsozialismus nachweisen konnte. Das bedeutete einen enormen bürokratischen Kraftakt.
Bald zeichnete sich jedoch eine Komplikation in der amerikanischen Entnazifizierungspolitik ab. Sollte man sich auf einen sorgfältigen und langwierigen Entnazifizierungsprozess konzentrieren? Oder wollte man den schnellen Wiederaufbau der Besatzungszone? Einen ökonomisch und politisch starken Bündnispartner zu haben, war den Vereinigten Staaten angesichts des sich abzeichnenden Ost-West-Konflikts besonders wichtig. Hierzu erläutert Professor Dr. Georg Seiderer, Professor für neuere bayerische und fränkische Landesgeschichte und Volkskunde an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Das Kriegsende rückte ferner. Die Gegnerschaft in der deutschen Öffentlichkeit wurde stärker. Die US-Amerikaner haben vor allen Dingen auch dann eben ab 1947, 48 die internationale Lage vor dem Hintergrund des Aufbruchs des sogenannten Kalten Krieges. Denken Sie an die Blockade an es zunehmend mehr im Blick als die Entnazifizierung.
Außerdem bedeuteten die anhaltenden Säuberungsaktionen enorme Verwaltungskosten für die Militärregierung. Daher wurde schon 1946 die Aufgabe der Entnazifizierung durch das sogenannte Befreiungsgesetz an die deutschen Behörden übergeben. Der Länderrat, der sich aus Vertretern Bayerns, Großhessens und Württemberg-Badens zusammensetzte, verabschiedete mit dem Kontrollrat der Alliierten das Gesetz 104 zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus. Zukünftig sollte jeder Einzelfall individuell geprüft werden. Im Gegensatz zum geltenden deutschen Rechtsverständnis in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, mussten dabei aber nicht die Ermittlungsbehörden die Schuld des Einzelnen nachweisen, sondern jede Bürgerin und jeder Bürger musste sich durch Beweise selbst entlasten. Hierzu nutzte man Meldebögen, in denen Auskunft über die politische und berufliche Vergangenheit gegeben werden musste. Für alle über 18-Jährigen wurde das Ausfüllen dieser Meldebögen zur Voraussetzung, um die Arbeitserlaubniskarte und Rationsmarken zum Beispiel für die Lebensmittelausgabe zu erhalten. In Spruchkammerverfahren erfolgte die Einordnung nach Schweregrad der Beteiligung am NS-System in 5 Gruppen: Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, Mitläufer und Entlastete. Abhängig von der Einteilung in eine dieser 5 Gruppen galten unterschiedliche Sühnemaßnahmen, die sich von Bußgeldzahlungen bis hin zu Internierungen erstreckten. In Nürnberg beispielsweise war eine der Sühnemaßnahmen Schutzschaufeln. Die Spruchkammern, die für die Auswertung der Fragebögen zuständig waren, unterstanden nicht den bayerischen Stadtverwaltungen, sondern direkt dem Staatsministerium für Sonderaufgaben in München. Dazu erklärt Professor Dr. Seiderer,
also man brauchte die Mitarbeit der Deutschen, versuchte die wieder entstandenen demokratischen Parteien daran zu beteiligen, versuchte im Zusammenwirken mit den bereits existierenden Länderregierungen vorzugehen und ein Verfahren zu schaffen, das dann eben nachprüfbar rechtsstaatlich rechtsförmig sein sollte.
In den beiden Erlanger Spruchkammern für die Stadt und den Landkreis sah das Verfahren laut Dorothea Rettich so aus.
Für Erlangen gab es insgesamt 53.000 Meldebögen. Von denen wurden knapp 40.000 sozusagen als Nicht-Betroffene aussortiert. Das sind ungefähr 75%. Und 3.200 Fälle wurden dann tatsächlich von der Spruchkammer auch wirklich geprüft. Und direkt verhandelt wurden dann aber nur noch ungefähr 7,5%. Also das ist der Schnitt, der auch bayernweit anzusetzen ist.
Im ersten halben Jahr seit der Übernahme der Entnazifizierungsmaßnahmen durch die deutsche Verwaltung wurden in Erlangen knapp 80% der Betroffenen als Mitläufer eingestuft. Der Archivar der Friedrich-Alexander-Universität Dr. Clemens Wachter weist hierzu auf ein Grundlagenwerk zur Entnazifizierung in Bayern hin.
Der Historiker Lutz Nietzhammer hat es mal dann in einer Publikation bezeichnet als die Mitläuferfabrik. Also das illustriert sehr schön, wie dann doch sehr viele auch noch relativ gut durch diese Spruchkammernverfahren gekommen sind.
Ein Erlanger SA-Mitglied versuchte sich beispielsweise 1946 in seinem Verfahren folgendermaßen mittels einer eidesstattlichen Erklärung zu entlasten. Ich habe mein Büro nie mit Heil Hitler betreten, sondern beim Eintritt in den Arbeitsraum mit Guten Morgen oder Mahlzeit gegrüßt. Zeugen, mein Büropersonal. Auch er wurde anschließend als Mitläufer eingestuft und musste lediglich ein Bußgeld bezahlen. Die Milde der Urteile zeigt sich drastischer am Beispiel des kommissarischen Oberbürgermeisters von Erlangen, Dr. Herbert Ohli, der seit 1944 im Amt gewesen war. Dorothea Rettich erklärt hierzu,
für Erlangen gab es zwei, die in dem ersten Schritt als hauptschuldig eingestuft worden sind. Das eine war der Herr Ohli und das andere war der Alfred Groß als Oberbürgermeister. Die sind beide aber letztendlich in den nächsten Stufen dann entlastet worden. Also für Erlangen gibt es tatsächlich keinen Fall von endgültig langfristig als hauptschuldige eingestufte Personen.
Schon im Jahr 1947 kritisierte das auch ein Journalist in den Nürnberger Nachrichten.
Ein erschreckendes Urteil, das den Kurs der momentanen Entnazifizierung widerspiegelt. Es wird völlig übersehen, dass Hitler erst durch die Masse seiner Trabanten Millionen Menschen und Deutschland in Unglück stürzen konnte.
Wer den Bescheid über die Einstufung als minder belastet oder Mitläufer erhalten hatte, durfte anschließend seine ursprüngliche Arbeit wieder aufnehmen. Im Kampf gegen den Mangel an Fachkräften, den die Entlassungen hervorgerufen hatten, war die Milde der Urteile sehr hilfreich. Entscheidend war häufig, dass die Angeklagten sich bereits zuvor Gedanken gemacht hatten, wie sie sich selbst vor Gericht rechtfertigen könnten. Die Spruchkammern entschieden die Fälle dann nur aufgrund der Aktenlage und den zurechtgelegten Zeugenaussagen. Warum das den Erlangerinnen und Erlangern so leicht fiel, weiß Dorothea Rettich.
Was man auch nicht vergessen darf, ist, Erlangen war eine Kleinstadt. Also obwohl sie natürlich zu Kriegsende auf ungefähr 70.000 Einwohner angewachsen war, war der Kern der Erlanger Stadtbevölkerung ungefähr 38.000 Personen und man kannte sich. Und deswegen war man oft bemüht, da Milde walten zu lassen.
Oftmals schrieb man sich gegenseitig sogenannte Persilscheine, um sich zu entlasten. Professor Dr. Georg Seiderer ergänzt dazu,
man stößt da immer wieder auf dieselben Namen und der Autoren von solchen Entlastungsschreiben. Leute, die formal unbelastet waren und nicht betroffen waren und nun dann eben agieren konnten im Sinn der Betroffenen, in vielen Fällen sehr bereitwillig waren, um da Entlastung zu geben.
Belastende Zeuginnen und Zeugen waren hingegen immer schwieriger zu finden. Auch an der Friedrich-Alexander-Universität ist diese Vorgehensweise erkennbar. Dr. Clemens Wachter erklärt,
in Erlangen sind zwar sehr viele Professoren und Dozenten entlassen wurden, viele kamen aber dann auf welchen Wege auch immer zurück. Man hat dann, nachdem die Amerikaner die Entnazifizierung auch etwas Interesse verloren hatten, dann auch sicher auch durch Seilschaften aus früheren Jahren versucht, Professoren wieder an die Universität zu bekommen.
Denn in den ersten Nachkriegsjahren war es auch an der Universität zu massenhaften Entlassungen gekommen. Nach den ersten Entnazifizierungsmaßnahmen unmittelbar nach Ende des Krieges 1945 gab es zwei Jahre später eine erneute Säuberungswelle. Dorothea Rettich erklärt hierzu,
es gab dann aber nochmal eine zweite Entlassungswelle im Nachgang 1947. In dessen Zuge sind dann nochmal 76 Entlassungen an der Uni vorgenommen worden und davon waren ungefähr 30 auch nochmal Dozentinnen und Dozenten.
Hiervon waren allerdings nicht alle Fakultäten gleich stark betroffen gewesen.
Was die Fakultäten betrifft, gab es sicher Unterschiede, weil die natürlich eine unterschiedliche Rolle in dieser Lebenssituation nach 45 gespielt haben. Also zum Beispiel die medizinische Fakultät mit den Krankenanstalten und den entsprechenden Lehr- und Forschungseinrichtungen war ja auch in die Krankenversorgung involviert. Das heißt, man brauchte auch natürlich tätige Ärzte, Operateure, gerade auch in der Nachkriegszeit, was natürlich dann auch mit reingespielt hat, was tut man, wenn dort ein großer Teil entlassen wird. Gerade von der medizinischen Fakultät ist bis auf einen sind 1945 alle Ordinarien entlassen worden, sodass die zunächst mal komplett ausgedünnt war.
So Dr. Clemens Wachter weiter. Besonders im Bildungssektor sollte zukünftig ein Fokus auf den Demokratisierungsprozess liegen. Der Universitätsarchivar hierzu?
Also der Student des Jahres 1945, 46 oder die Studentin waren prinzipiell einfach bereit, sich in dieses neue politische System einzufügen, einzubinden, da mitzuarbeiten am Aufbau des Landes, was man von den Dozenten, die jetzt 12 Jahre lang im NS-Regime gearbeitet hat, teilweise auch noch aus den Zeiten der Monarchie geprägt waren, einfach natürlich nicht behaupten kann.
Im Gesamtverlauf der Entnazifizierung kam es zu mehreren mildernden Gesetzesänderungen und insgesamt 3 Amnestien. Im August des Jahres 1946 hatte es mit der sogenannten Jugendamnestie erste formale Lockerungen der Entnazifizierungsmaßnahmen gegeben. Betroffen davon waren beispielsweise die Studierenden der Universitätsstadt Erlangen, so Dr. Clemens Wachter.
Diese Jugendamnestie wurde erlassen mit dem Entnazifizierungsgesetz. Das heißt, dass die nach dem 1. Januar 1919 Geborenen, das heißt eigentlich die große Menge der Studierenden, nicht von Sühnemaßnahmen betroffen waren. Sie mussten auch Fragebögen ausfüllen, aber in der Regel fielen sie eben unter die Jugendamnestie und konnten sich dann, sofern sie einen der raren Studienplätze bekommen haben, auch immatrikulieren.
Um dem sogenannten Whitewashing, das heißt der gegenseitigen Entlastung mit Hilfe von sogenannten Persilscheinen und entlastenden Zeugenaussagen, sowie der Fokussierung auf kleinere Vergehen entgegenzuwirken, beschlossen die amerikanische Militärregierung und der Länderrat, die Spruchkammern erneut zu entlasten. Durch die sogenannte Weihnachtsamnestie, die im Februar 1947 in Kraft trat, sollten sich die Entnazifizierungsmaßnahmen nur noch auf schwerwiegendere Fälle konzentrieren. Die Amnestie sah vor, dass alle Personen mit geringem Einkommen als entlastet eingestuft werden sollten. Das kam besonders Beamtinnen und Beamten in ehemaligen Verwaltungstätigkeiten zugute. Konkrete Zahlen zur zweiten Amnestie nennt Professor Dr. Georg Seiderer.
Die betraf einerseits Personen, die nach ihrem Vermögen oder ihrem Jahreseinkommen vor Kriegsende bis 1945 unter einer bestimmten Höhe lagen. Also weniger als 4.500 Reichsmark Jahreseinkommen hatten oder weniger als 20.000 Reichsmark Vermögen. Entweder dies oder die 50%, heute würde man sagen, schwerbehindert waren. Betraf natürlich in vielen Fällen Kriegsinvalide.
Die letzte Amnestie war die sogenannte Heimkehrer-Amnestie. Sie befreite offiziell alle Kriegsgefangenen von einem Strafprozess, wenn diese nicht einer der 2 schwerwiegendsten Kategorien angehörten, also Hauptschuldige oder Belastete waren. Unter Berücksichtigung aller Ausnahmen durch Amnestien kam die Statistik einer regionalen Zeitung 1948 bei ca. 4.500 Verfahren auf mehr als 1.900 Amnestiefälle und über 2.000 in die Gruppen der Mitläufer oder Minderbelasteten eingestufte. Bis Ende des Jahres 1948 wurden die Spruchkammern für die Stadt und den Landkreis Erlangen aufgelöst. Die knapp 300 noch offenen Fälle wurden an die Hauptkammer 2 nach Nürnberg übergeben. Damit endete die Arbeit der beiden Erlanger Spruchkammern. Nürnberg war auch Verhandlungsort für den bedeutendsten juristischen Prozess der unmittelbaren Nachkriegsgeschichte. Hier fanden von November 1945 bis Oktober 1946 die sogenannten Nürnberger Prozesse statt, über die Sie in der nächsten Folge mehr erfahren.